alles, was die Klassik betrifft sozusagen oder die Live-Kulturbranche, findet man auf Operabase.
Gibt es wirklich viel Zahlungsbereitschaft von Endverbrauchern für Streaming im Klassikmarkt?
Bezahlte Videostreaming-Plattform in einem deutschsprachigen Raum, wo du jeden Tag im Öffentlich-Rechtlichen freien Content hast.
In der Kulturszene wird man sehr schnell lost, etwas Passendes für sich zu finden. Mir geht es selbst oft so, obwohl ich jetzt sehr nah dran bin. Kultur will man real erleben, ne? Ist mein Empfinden.
Und in Zeiten jetzt, wo wir viel auch in der Kulturbranche an Kosten sparen müssen, wo staatliche Subventionen weniger werden, ist natürlich, kommt das wie gelegen.
Herzlich willkommen zu Business of Classical Music, Uli Köstinger.
Danke, Leon. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Ich freue mich wirklich sehr, mit dir zu sprechen. Wir kennen uns schon lange, aber vielleicht für alle, die dich noch nicht kennen und die auch nicht wissen, was Operabase macht, hol uns nochmal ab. Wer bist du und wie bist du dazu gekommen, Operabase zu leiten?
Ja, sehr gerne. Uli Köstinger, mein Name, eben Geschäftsführerin von Operabase seit 3 Jahren. Ich bin seit 5 Jahren in der Firma. Ich war davor Chief Commercial Officer und habe dann eben 2 Jahre später die ganze Geschäftsführung übernommen. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Sehr gute Frage. Ich bin in Wien aufgewachsen. Meine Eltern haben mich immer mitgenommen ins Burgtheater, in die Wiener Staatsoper. Ich habe sehr früh eine Leidenschaft für die Klassik und vor allem die Kulturbranche entwickelt. War selber Teil des Wiener Kindertheaters, der Jungen Burg. Habe eben eher mehr Schauspiel verfolgt, das Sprechtheater. War aber tatsächlich mehr fasziniert, was hinter der Bühne passiert und oft, wie man sozusagen so einen Betrieb auf die Beine stellt. Habe sehr früh mit Freunden auch begonnen, eigene Produktionen auf die Beine zu stellen. Und was mich da mehr interessiert hat als die Regie, war tatsächlich das Producing. Also sozusagen wirklich, wie hole ich Sponsoren, wie finanziert man das Ganze, bis man sozusagen keinen Platz mehr übrig hat. Und wie es dann zur Entscheidung kam, okay, was möchte ich eigentlich später mal machen, war eben mehr der Traum, anstatt Schauspielerin zu werden, war es tatsächlich, ich möchte Burgtheaterdirektorin werden. Ja, das war sehr früh, mit 12 Jahren hatte ich so irgendwie so, das wäre eigentlich so mein Traumberuf. Und mein großer Bruder hat Wirtschaft studiert und für mich war es auch klar, okay, was braucht man dafür? Eigentlich ein Wirtschaftsstudium, macht Sinn. Ja, andere würden vielleicht Theaterwissenschaften studieren. Bei mir war irgendwie sehr klar, na, eigentlich die Skills, die ich dafür brauche, sind in der Wirtschaft. Das habe ich gemacht, aber tatsächlich meine Praktika waren immer in der Kulturbranche. Also ich habe sehr früh begonnen, im Sommer immer für die Salzburger Festspiele zu arbeiten. Ich war verantwortlich für dieses Young Singers Project.
Ja.
Und dann tatsächlich so dieses nach 3 Sommern in Salzburg und den Einblick auch da in so einen großen Betrieb zu bekommen, war dann für mich auch klar, okay, Uli, jetzt hast du ein abgeschlossenes Wirtschaftsstudium, aber eigentlich solltest du jetzt gerade da Erfahrungen aus der Privatwirtschaft nochmal sammeln. Also vielleicht, bevor du jetzt ans nächste Opernhaus gehst, geh doch zu einem, zu einem größeren Betrieb im Marketing oder Consulting. Da gab es mehrere Möglichkeiten und ich habe mich schlussendlich für L'Oréal entschieden, wurde da Brand Manager. Nicht unbedingt, weil die Leidenschaft für Shampoos größer ist als für die Oper, aber die Erfahrung und die war auch Gold wert. Ja, E-Commerce, Digitalisierung, Kampagnen, also digitale Kampagnen, all das. Aber tatsächlich, also ich war 3 Jahre dort und der Ruf in die Kultur war schon immer wieder da. Also dass ich mir dachte, okay, jetzt mache ich wieder den Schritt zurück in die Kultur. Und da gab es eine Möglichkeit, an die Mailänder Scala zu gehen. Da war ich auch eine Zeit lang, einerseits um Italienisch zu lernen, andererseits um nochmal einen größeren Opernbereich kennenzulernen, war da auch so mehr die rechte Hand vom Intendanten, also wirklich so Executive Assistant. Und dann aufgrund Empfehlungen, aber auch weil ich meine Masterarbeit im Bereich Videostreaming in der klassischen Musik geschrieben habe, gab es eine Möglichkeit, ein deutsches Startup, die eine neue Videostreaming-Plattform für Klassik aufgebaut haben, Takt 1, zu joinen. Und das habe ich gemacht. Und das war ein Sprung ins kalte Wasser. Einerseits Startup, klarerweise. Andererseits Videostreaming in einer Nische. worüber ich eine Arbeit geschrieben habe. Aber eine große Chance auch sozusagen, kann das funktionieren oder nicht? Und beziehungsweise, auch, was der Vorteil von Startups sind, du weißt es ganz genau, du kommst sehr, sehr schnell, du bist sehr schnell in deiner eigenen Firma, aber du kommst auch sehr schnell voran in Richtung Entscheidungsträger. Und für mich wurde klar, okay, das taugt mir total, Technologie, die Stakeholder sind in der Kulturbranche, Startup, die ganze Mischung. Und das war tatsächlich auch so mir dann später bewusst, wie das Angebot kam, OperaBase zu joinen. Hier war OperaBase, gibt es seit 30 Jahren, wurde eben 2019 von dänischen Investoren gekauft, um es sozusagen größer aufzubauen.
Kommen gleich zu vielleicht noch eine Zwischenfrage, die ich total entspannt finde. Streaming, wann hast du dann Takt 1 gejoint? Wann war das? In welchem Jahr war das?
2018.
Okay. 2018 hat man also da schon drüber nachgedacht. Ich kenne nur den Trend von der Digital Concert Hall, glaube ich, von den Berliner Philharmonikern, die eigentlich die ersten waren, ne, die man so ein bisschen wahrgenommen hat. Und dann aber quasi Takt 1 hast du damit aufgebaut. Und warum dann nochmal wechseln? Takt 1, jetzt hat das irgendwie gut funktioniert. War das dann eher so im Rahmen Praktika, ein bisschen nochmal Erfahrung sammeln? Oder kann man schon sagen, dass das dein ernster, sag ich mal, richtiger Beruf letztlich dann war?
Also Takt 1 war auf jeden Fall ein richtiger Beruf. Ja. Ich war da sozusagen Head of Development. Bin dann später auch, also ich war 3 Jahre bei Takt 1, war dann auch sozusagen Teil des Management-Teams. Die Entwicklung war positiv in Betracht, was sozusagen unsere Partnerschaften waren. Ja, wir hatten Streams auch von den Salzburger Festspielen, wir hatten ein großes Projekt mit den Wiener Philharmonikern, wir hatten unglaublich viele Angebote an Orchestern und an Veranstalter, die Sachen aufgenommen haben wollen. Aber natürlich, die Herausforderung war immer, am Ende die Zuschauer und deutsche Startup, deutsche Video, bezahlte Videostreaming-Plattform in einem deutschsprachigen Raum, wo du jeden Tag im Öffentlich-Rechtlichen freien Content hast.
Mhm. Verstehe.
Nicht so einfach.
Nicht so einfach zu monetarisieren. Aber da sprechen wir auch noch später drüber. Ich meine, dieses Abgreifen von Zahlungsbereitschaften beim Verbraucher ist ja eigentlich was, womit super viele Firmen in der Kulturbranche strugglen. Ne? Also wie kriege ich den Endverbraucher dazu, digital, ne, Zahlungsbereitschaft für was zu haben, weil Kultur will man real erleben, ne, ist mein Empfinden. Aber sprechen wir später drüber. Jetzt der Wechsel dann zu OperaBase und wie sahen da die ersten Positionen aus? Und dann geht's natürlich auch so ein bisschen drum zu verstehen, was macht denn jetzt eigentlich OperaBase? Also was, ne, ich nehme es wahr als eine Datenbank, und viele, die gerade im Bereich Gesang, glaube ich, aktiv sind, die kennen's, ne, weil die tendenziell da automatisch gelistet werden. Aber vielleicht gehen wir da darauf noch ein bisschen ein.
Ja. Also OperaBase, ich vergleiche es ganz gerne dem Autonormalverbraucher mit dem IMDb der Klassik, die große Filmdatenbank, wo du ganz genau siehst, wer hat wo gespielt. Und wir machen im Endeffekt nichts anderes. Es ist eine Datenbank seit 30 Jahren und jede einzelne Veranstaltung im mittlerweile Klassikbereich, nicht nur im Opernbereich, also wir sprechen von symphonische Konzerte, wir sprechen von Liederabenden, wir sprechen von Ballett, wir sprechen mittlerweile auch von Musicals. Alles, was die Klassik betrifft sozusagen oder die Live-Kulturbranche, findet man auf OperaBase. Und jeder Künstler oder jede Künstlerin hat ein Profil. Und hier sprechen wir eben nicht nur von Onstage-Künstlerinnen und Künstlern, sondern auch so quasi behind the scenes, Regisseure, Maskenbildner, Übersetzer, also alles, was damit zu tun hat, kann man hier finden. Und wir haben dadurch, dass es so eine große Datenbank ist, Millionen von Veranstaltungen, haben wir eine Useranzahl von über mittlerweile 6 Millionen an Personen, die kommen auf diese Plattform, um zu schauen, okay, was spielt wo und wie kann ich mir das anschauen? Wo kann
Aber ich vielleicht die 6 Millionen sind das sind ja jetzt dann nicht alles Artists?
Nein.
Sondern, also wie viele Artists sind auf der Plattform
aktuell? Die 300.000.
Wow, okay, das ist dann schon sehr viel. Aber darunter zählen jetzt dann auch, sag mal, Bühnenbildner und alle Stakeholder, die du gerade genannt hast. Ne? So, also okay, das ist die Artist-Seite. Und dann habt ihr auch Endverbraucher auf der Seite, die wirklich die Seite konsultieren, als wo kann ich als nächstes den Künstler XY erleben?
Genau. Das ist, da spreche ich von diesen 6 Millionen.
Okay.
Die diese Plattform genau dafür nutzen. Ja, ich bin in München, was kann ich mir anschauen? Ich bin in London, was kann ich mir anschauen? Warum landen die auf OperaBase? Weil natürlich es eine verifizierte Plattform ist, mit einem enorm großen Schatz an Metadaten. Das heißt, vielleicht hast du schon mal den Versuch gemacht, einen Künstler oder eine Künstlerin zu googeln, und dann ist Opera Base meistens eins der ersten drei Sachen, die aufschauen, ohne Werbung, aufgrund sozusagen der verifizierten Daten und Veranstaltungen. Das ist die öffentliche Seite von Opera Base. Und dann gibt es natürlich den professionellen Gebrauch. Auch hier wie in IMDb. Opera Base ist die größte Casting-Plattform am Klassikmarkt. Das heißt, ich bin die Münchner Staatsoper. Mir fällt für den Don Giovanni morgen der Don Giovanni aus. Ich brauche einen schnellen Ersatz. Unsere Datenbank, unser Casting-Tool liefert in Sekundenschnelle genau, wer ist verfügbar, wer hat das gemacht, wer hat das mit dem Dirigenten gemacht und wie auch mittlerweile, wo ist denn der? Ja, hat der eine Reisezeit?
Casting-Tool richtet sich ja dann primär eigentlich an die Häuser selber, ne, an die Bayerische Stadt, aber die ist dann Kunde. Was kostet so ein Tool im Monat? Was kostet so eine Lizenz?
So eine Lizenz, es kommt auf die Größe drauf an, des Hauses. Also wir haben von bis, es startet bei 850 Euro und geht bis 4.000.
Pro Monat?
Pro Jahr.
Pro Jahr, ja. Okay, pro Jahr. Ja. Und die kaufen das und churnen euch viele Leute raus oder könnt ihr eigentlich mit wirklich von Jahr zu Jahr irgendwie wachsen und eigentlich die Bestandskunden, die ihr habt, mitnehmen und Neukunden gewinnen?
Zweiteres, ja. Also der Churn ist sehr gering, weil einfach dieses Tool unverzichtbar ist in der Branche. Mittlerweile natürlich, die Opernnische ist eine Nische. Irgendwann stagniert das, auch wenn es keinen Churn gibt. Das heißt, wie kannst du wachsen? Eigentlich nur die Preise zu steigern. Ja. Aber natürlich, was unser Interesse ist, wir wollen einfach, Opera Base hat den Brandnamen, aber es geht darum, sozusagen zu erweitern in den anderen Genres. Und hier ist zum Beispiel unser größtes Wachstum momentan, ist der symphonische Bereich, Orchester. Und Orchester gibt es 10-mal so viele wie Opernhäuser, Konzerthäuser, und natürlich, wir haben mittlerweile alle Instrumentalisten. Mhm. Und hier im Konzertbereich ist es nicht nur sozusagen, okay, ich suche einen Dirigenten, ich suche einen Instrumentalisten, sondern es ist auch sehr viel Programmgestaltung. Ja, ich als Planerin eines Orchesters, wir wollen Mahler 4 machen. Mit was wollen wir das zusammen tun? Ja, Input holen von unserer Datenbank, von unseren Tools, um zu schauen, okay, wie kuratiere ich etwas? Und wie hat vielleicht gerade jetzt zum Beispiel in München, es gibt mehr als 5 Orchester in München, aber sagen wir mal 5 große gibt's, dass man einfach auch schnell einen Konkurrenzvergleich hat, ja? Jetzt, wo in der Nähe wurde zuletzt Mahler 4 gespielt, mit was zusammen? Es ist einfach am Ende ein super Planungstool, das einfach die Branche, und das ist jetzt kommt es eigentlich zum eigentlichen Ziel. Wir sagen, Opera Base ist ein Technologieunternehmen, um der Kulturbranche technologisch weiterzuhelfen und sie wirklich auch effizienter zu machen. Und hier einfach, Technologie ist sehr schnell, die Branche ist das Live-Entertainment und da einfach so das Ganze zusammenzubringen.
Ich habe schon letztes Mal gesagt, in den letzten Podcast, wir haben ja schon mal davor einen Podcast aufgenommen, vor 4 oder 5 Jahren war das, und da habe ich witzigerweise die Anekdote gebracht, dass ich ja selbst auf der Plattform gelistet war, weil ich mal im Knabenchor gesungen habe und wir Zauberflöte gemacht haben und man quasi automatisch, wenn man da mitmacht, auf der Plattform gelistet wird. Also das ist wirklich beeindruckend, wie das Crawling und so weiter und so fort funktioniert. Was mich jetzt natürlich interessiert, sind wirklich die Geschäftsfelder. Ne? Also ich nehme auch dieses Casting-Tool als euer Main-Produkt wahr, ne? Wo einfach auch der Nutzen sehr klar ist. Jemand sucht zum Beispiel, ne, einen Einspringer für irgendwas, hat da die Daten und kann dann, ne, also da ist die Value Proposition, glaube ich, irgendwo klar. Welche anderen Produkte neben dem Casting-Tool bietet ihr noch an, für die ihr auch, ja, Geld verlangt, also wo ihr wirklich Umsatz generiert?
Also neben dem Casting-Tool gibt es auch ein Co-Produktionstool. Also in Zeiten sozusagen, wo auch die Kulturbranche sehr sparsam agieren muss, sind Co-Produktionen und Vermietungen sehr entscheidend. Mhm. Und wir haben ein anderes Tool, wo du sozusagen deinen Don Giovanni listen kannst und sagen kannst, okay, ich habe die Kostüme dafür, ich habe das Bühnenbild, was möchtest du haben? So schaut das aus. Also ich verkaufe quasi meine Produktion. Oder wir produzieren das und wir suchen Partner, damit wir das gemeinsam auf die Beine stellen können. Das ist eine Plattform, also das ist ein weiteres Tool. Das andere Tool ist auf der Künstlerseite. Also wie du sagst, du als Leon, du bist gelistet. Es ist frei verfügbar, ja, du hast da diese Vorstellung im Knabenchor, aber du könntest natürlich jetzt auch ein Abo dir nehmen. Und was ist es dann? Im Endeffekt ist es halt einfach wieder ein, du kannst es hier wieder ein guter Vergleich, LinkedIn Pro. Möchtest du einfach gelistet sein mit deinen Veranstaltungen, einfach so, it is what it is, oder sagst du, okay, ich möchte meine Videos, ich möchte meine Rollen, die ich später mal performen möchte, hinzufügen. Ich möchte das Ganze, dass es ein bisschen professioneller ausschaut.
Also ein bisschen feiner aufbereitet.
Feiner aufbereitet. Ja. Weil ich natürlich weiß, als Künstler, als Künstlerin, das ist die Plattform, auf die alle Casting-Direktoren zugreifen.
Ja.
Es ist nicht mal ein Instagram. Es ist meine professionelle Visitenkarte. Und warum? Und warum nicht meine Website? Ich meine, du machst Künstler-Websites.
Genau, das ist ein schwieriges Thema.
Es ist entscheidend. Es ist entscheidend vor allem fürs Brandbuilding, um gesucht zu werden, etc. Es ist einfach, du brauchst als Künstler, brauchst du einfach die drei Sachen. Auf Opera Base bist du automatisch und es nimmt dir nicht die Website oder dein Social Media weg. Aber was es macht, ist quasi, du musst dich darum kümmern, weil du am Ende weißt, okay, Opera Base, verifizierte Daten. Ich habe da nicht als Künstler tatsächlich am Ende, wenn ich da nicht in der Aufführung war oder ich kann da einfach Sachen nicht verstecken. Und es ist wirklich wichtig, dass das so stimmt.
Ja. Das ist wahrscheinlich, also irgendwie aus der Erfahrung, die wir jetzt machen mit unserer Agentur, ich glaube, viele Fragen kann man Opera Base einbetten. Also diese Relevanz, ne, dass die Künstler auch irgendwie die Relevanz der Plattform verstanden haben, die ist total im Markt, ne, total weit verbreitet. Ich glaube, worauf hat ein Künstler keine Lust, seine Daten zu aktualisieren, die ganzen Termine einzutragen? Das nehmt ihr dem ab. Ja, und das ist natürlich ein Riesenvorteil, denn das müsste er sonst in der Website beispielsweise selbst machen. Ne? Und ich glaube, dass diese anderen Marketing-Tools, sei es jetzt ein Instagram-Profil, sei es jetzt eine Seite, die haben einfach den Riesenvorteil, dass sie diese Ästhetik, dieses Lebensgefühl des Künstlers rüberbringen können. Und das ja auch letztlich Künstler differenziert, ne? Wenn man es mal wirklich so bottomline irgendwie, ne? diesen individuellen Vibe, den man der Person zuschreibt und dieses Geschwür drumherum, ne? Was die Person einzigartig macht. Das können natürlich solche Kanäle besser ausdrücken, aber rein für die Datenerfassung, finde ich, ist es einfach, funktioniert total gut, ist total stressfrei. Was kostet mich das, wenn ich jetzt sage, ich bin ein Künstler, ich möchte das machen, was muss ich bezahlen?
Also ich vergleiche es immer ganz gerne mit einem Netflix-Abo.
Ja.
Das sind so quasi so 120 Euro im Jahr.
Also ja. 10 Euro im Monat und so weiter.
Genau.
Und dann hat man das. Und ihr bietet es aber auch Monat, also man muss das jetzt nicht für ein Jahr abschließen, sondern
monatlich,
Monat zu Monat. Genau.
Jährlich,
okay.
Genau.
Okay.
Und tatsächlich auch, wir haben natürlich ein weiterer Kundenpool, sind die Universitäten, die Opernstudios, die Wettbewerbe, also junge Künstlerinnen und Künstler ist ein ganz großes Thema im Bildungsbereich, aber halt auch sozusagen, ein junger Künstler kann sich eben sehr oft noch keine Website so easygoing leisten. Vor allem eine, die relevant ist und auch gefunden werden kann. Und hier kommen wir ein bisschen, ich würde sagen, gerade im jungen Bereich ist es mehr tatsächlich, dass das die Website ein bisschen ersetzt, ja, damit man eine Visitenkarte
einmal
hat.
Visibel ist, absolut. Genau. Absolut. Aber wenn man so auf die Gesamtgröße dann der Firma schaut, ich mache jetzt einfach mal so eine Bierdeckelrechnung, also sagen wir mal, eure Casting-Tool-Lizenz kostet on average 1.000 im Jahr, ja, und sagen wir mal, da sind irgendwie 2.000, 3.000 Kunden drunter und dann habt ihr nochmal die Artist-Lizenz und das ist ein bisschen anders. Also wenn ich das hochrechne, seid ihr jetzt wahrscheinlich so, weiß ich nicht, zwischen... Ist man dann schon bei so 1,5-2 Millionen Jahresumsatz?
Ja.
Okay.
Also
okay.
Eher im unteren Bereich. Tatsächlich, also das ist jetzt schon ist ein interessantes Thema auch, was das Pricing betrifft. Ja. Opera Base gibt es einfach seit 30 Jahren, wurde 25 Jahre später gekauft. Ja. Und war einfach sehr klein. Da gab es einen Standardpreis, es war eine Datenbank, es hat super gut funktioniert prinzipiell, aber es war nicht so hochtechnologisch aufgebaut, wie was wir jetzt damit machen. Ja. Mit diesem. Und da kannst du natürlich, wenn über 25 Jahre das Pricing bei einem gewissen Betrag war, kannst du das dann nicht auf einmal in eine Null dran setzen. Ja. was aber natürlich, was du machen könntest, wenn die Firma jetzt aufpoppen würde, wäre das auf jeden Fall, ich musste schmunzeln, wie du gesagt hast, pro Monat. Ja, eigentlich sollte es pro Monat sein, aber wir sind in einer Nische, wir sind in einem in Amerika heißt es immer so quasi, es sind Non-Profit-Organisationen. Mhm. Das stimmt auch. Also quasi wir
viele
arbeiten,
dabei, ne?
Ja, absolut. Also absolut, wir sprechen nicht von im Musical-Bereich ist es ein bisschen anders, ja. Es ist schon mehr For-Profit, aber Klassik, Konzerte, das ist alles hochsubventioniert. Das heißt, du musst hier sensibel sein, vor allem preissensibel.
Aber trotzdem ein tolles Geschäftsmodell. Also Glückwunsch an der Stelle. Ich meine, es ist ein wiederkehrender Umsatz. Ne? Es ist sicher profitabel, nehme ich jetzt an. Ne?
Noch nicht.
Okay.
Wir sind noch nicht break-even. Warum nicht?
Ja.
Weil wir natürlich in eine andere, wir haben wir verfolgen das Ziel hier wirklich, ich will mal sagen, mit dem, wie wir es aufbauen. Ja? Also, dass wir sagen, nicht nur für die Oper, sondern halt wirklich für, ich spreche jetzt absichtlich von der Entertainment-Branche, weil es hat jetzt nicht so, es gibt Oper und Klassik ist Hochkultur. Aber unser Ziel ist es wirklich, für Performing Arts die Plattform zu werden. Und die Plattform im professionellen Bereich, aber vor allem auch die Plattform für was gibt's wo kann ich es mir anschauen,
ja, und
wie kann ich mir ein Ticket
anschauen. Wollte ich sagen, weil das ist ja eigentlich so die Wette, ne, auf die ihr dann geht, das Pferd, auf das ihr wettet, dass quasi, dass ihr die Endverbraucher, die einfach ihre Freizeit allokieren, wenn du so willst, dass ihr die auf eure Plattform zieht.
Ja.
Ne? Spannend. Und ich glaube, so habe ich es auch noch nie selbst wahrgenommen. Ich habe es immer sehr von, also zwischen Artists und Organisationen und Institutionen wahrgenommen, aber ich habe noch nie diesen Overlap irgendwie bei euch irgendwie in der Firma geschafft, dass ihr an den Endverbraucher auch geht. Und klar, dafür müsst ihr investieren, dafür müsst ihr wachsen. Was sind die größten Kostenpunkte? Wahrscheinlich Team, ne?
Team und vor allem halt Engineering-Team.
Ja.
Das ist
wie groß ist jetzt so die Gesamtzahl? 15 waren wir das letzte Mal, wo wir gesprochen haben?
Wir sind mehr. Wir haben feste Mitarbeiter, gar nicht so viele. Mhm. Ja, also wir machen es dadurch, das ist auch eine Sichtweise. Wir sind tatsächlich eine Remote-Organisation. Mhm. Ja, wir haben ein Büro in Kopenhagen. Ich selber habe meinen Wohnort in Wien. Ich bin aber, würde ich sagen, permanent überall, ja, weil mein Sales-Team zum Beispiel, die sitzen in Lissabon, in Frankreich und in Italien. Dann habe ich eine Mitarbeiterin in Nairobi. Und das Wichtige ist halt beim Technologie, beim Talent sozusagen unserer Engineers, haben wir gesagt, okay, wir wollen denen größtmögliche Flexibilität geben. Solange die sozusagen, ich gehe als Managerin, ist für mich wichtig, solange die Leistung stimmt, ist mir vollkommen egal, wo die Person ist, wenn sozusagen das passt. Wir haben natürlich Get-Togethers, aber worauf ich hinaus will, 14 Nationalitäten in einem Team von 30 Leuten. Mhm. Und da ist es natürlich, wir können nicht überall eine kleine Firma, eine Tochter aufmachen. Das heißt, es gibt Kopenhagen, es gibt eine dänische Firma, da haben wir sozusagen jetzt 8 Angestellte oder 9 und der Rest ist sozusagen Vollzeit angestellt, aber auf selbstständiger Basis.
Verstehe. Ja. Ich denke mir auch immer, im Klassikmarkt ist es schon sehr schwierig, gute Mitarbeiter zu finden, die A, diese ökonomische Denkweise mitbringen oder sagen wir in eurem Fall jetzt diese Engineering Perspective, aber die auch gleichzeitig ein Verständnis für diese Branche haben, ne? Und dann wenn du dann nochmal den Filter Location drüber machst, also sagst, wir sind in München oder in Wien und machen nur Leute aus Wien, wird's halt nochmal dünner, ne? Also dann geht man auch lieber, warum nicht, wenn jemand irgendwie sehr gute Arbeit macht, ne? Und aber woanders sozusagen zuarbeitet, warum das nicht machen, verstehen. Okay.
Aber wir sind schon, also da bin ich auch sehr, ich finde am Ende, wir haben immer diese Sensibilität zum Klassikmarkt. Ja, ist nicht einfach zu verstehen, sehr sensibel, muss man aufpassen oft, ja, einfach so, sensible, einfach Kreativbranche. Aber es ist nicht Rocket Science. Das heißt, wenn jemand sozusagen die Motivation mitbringt und das Interesse für unsere Firma und für das, was wir machen und irgendwie ein gewisses Interesse am Produkt hat, dann sage ich, hey, das ist ein Talent, warum nicht? Ich brauche nicht, also meine Voraussetzung eben, was ich sagen möchte, ist, mir ist das Tech-Talent wichtiger und die, was du irgendwie das Verständnis für das, was wir hier aufbauen wollen, als dass die Person mir nachweisen kann, ich habe schon mal ein Praktika an der Oper oder dort gemacht. Ja.
Total.
Weil am Ende, das ist ja natürlich auch, das ist meine Aufgabe. Ja, also so, das ist schon für mich als Geschäftsführerin, ist es wichtig, diese Gespräche zu haben, in der Branche sehr viel sozusagen Vermittlungsarbeit auch zu machen, sehr viel präsent zu sein, Opera-Base zu vertreten. Das ist auch für mein Sales-Team wichtig. Ja, da möchte ich sehr wohl, dass die die Erfahrung auch mitbringen. Es ist sehr, die Branche ist sehr netzwerkgetrieben.
Ja.
Aber das muss nicht das ganze Team sein.
Absolut. Wie wollt ihr die Endverbraucher in den nächsten Jahren erreichen? Was ist eure Herangehensweise da ja, Marktanteile zu gewinnen.
Ja, also ich sage mal, so wie wir die Plattform technologisch aufbauen, mittlerweile sozusagen, also es ist Machine Learning war es zuerst, jetzt geht es in Richtung künstliche Intelligenz. Und je mehr wir auf der Plattform haben, in Richtung Content, umso mehr wachsen wir automatisch für den Endverbraucher. Mhm. Es sind dieser unglaubliche Schatz an Metadaten, die quasi kanonisch gelistet sind, die verifiziert sind. Was meine ich immer? Warum spreche ich von verifizierten Daten? Es ist quasi, wir haben ein Team, das sozusagen checkt, ob das, was gelistet ist auf der Plattform, ob das wirklich so stattgefunden hat. Mhm. Ja. Das hat einerseits, checkt es unser Backend, und wenn nicht, dann gibt es hier Mitarbeiter, die sozusagen nachverifizieren. Und da ist es natürlich, wie wächst man jetzt? Wie man wächst auf Plattformen wie Google und Co. Ja,
ich wollte gerade sagen, euer einziger Kanal ist ja dann eigentlich die Google-Suche, ne? Weil man sucht euch, und durch diese vielen Metadaten, die Plattform hat, ist das Ranking automatisch super hoch und dann findet man euch. Ne?
Genau.
Aber ich habe gesehen, ihr habt auch das UI-UX sehr stark umgestellt. Also Opera-Based sah ja auch mal lange Zeit
nicht
so cool aus. Ja. Und jetzt sieht es irgendwie gut aus. Also man merkt, ne, ihr öffnet euch dafür irgendwie den Fall. Aber trotzdem, was sind weitere Kanäle? Yeah. Wie kriegt ihr am Ende irgendwie jemanden, der ist 40, der sitzt jetzt an seiner Wochenendplanung und überlegt, was er machen soll. Wie kommt jetzt der auf eure Plattform?
Ja, also entweder ist schon dort oder tatsächlich über Suchmaschinen, aber auch, ich spreche jetzt mit, also sagen wir auch LLMs. Das ist natürlich auch stark, dass wenn ein LLM referenziert,
Large Language Model, also ChatGPT und Co., du gibst ein und du erscheinst dann da, wirst vorgeschlagen.
Ja, genau, ja. Genau, dass wir hier vorgeschlagen werden, ja, dass wir hier mit diesen Plattformen auch eng zusammenarbeiten. Es passiert ja eh automatisch. Ja. Aber was sind andere Kanäle? Strategische Partnerschaften, ja. Und hier sprechen wir natürlich Events-Plattformen, Ticketing. Wir listen zu jeder Veranstaltung die Tickets auch, leiten dann quasi weiter, je nachdem, wo das Ticket gekauft werden kann. Also es ist sehr viel Crosslinking.
Auch ein Umsatzpotenzial, ne? Theoretisch macht ihr das?
Also ist auch ein Umsatzpotenzial, genau. Ja.
Aber ist noch nicht so ausgebaut,
dass es ist über Referral. Sozusagen, momentan ist es Referral, ja.
Okay, aber ihr trackt dann, okay, an der, sagen wir mal, Staatsoper XY wurden jetzt 10% des Kontingents durch eure Plattform verkauft. Kriegt ihr dafür einen Share schon?
Noch nicht.
Okay.
Noch
aber nicht. Das kann ja dann auch, ne? Klar.
Das kann kommen, ja.
Verstehe. Also spannend, wenn man die Endverbraucher einmal drauf hat. Aber es ist, glaube ich, nur ein Riesenweg, ne, dahin. Also, dass man wirklich sagt, ich nutze das, um in der Kulturszene zu gucken. Auf der anderen Seite denke ich mir die ganze Zeit, in der Kulturszene wird man sehr schnell lost, etwas Passendes für sich zu finden. Mir geht's selbst oft so, obwohl ich jetzt sehr nah dran bin. In München, es gibt x Möglichkeiten, ich muss alle Webseiten erstmal durchschauen, ich habe keine so Übersicht, was ist dann kondensiert, sondern ich gucke mir quasi 10 Kanäle an, ja, und dann muss ich gegenüberlegen und schauen und so weiter und so fort. Also wenn es da so ein Interface gäbe, was auch nochmal vielleicht meine Präferenzen kennt vorher, ich interessiere mich vielleicht für Lead, ich interessiere mich vielleicht für Künstler XY und mich dann sozusagen da abholt, das ist schon so eine Art Guide, ne? Irgendwie, das ist schon total wertvoll. Okay.
Du analysierst es genau richtig, weil es ist ja auch so, was fehlt denn den bestehenden Plattformen, die Tickets verkaufen? Oder denken wir an Spotify. Warum ist Spotify oder jegliche andere Musik-Streaming-Plattform so interessiert jetzt an Live-Events? Ja? Also wir sehen ja einen großen Trend an Live-Events generell und ein Interesse also der Normalverbraucher ist ja nicht quasi, es geht ja nicht die Bereitschaft, Tickets zu kaufen zurück, sondern eher mehr hoch. Ja?
Absolut.
In Zeiten der Digitalisierung ist das eigentlich so, was boomt momentan. Aber was fehlt den Plattformen? Der Content, ja, die Infos am Ende. Du kannst hier vielleicht das Ticket kaufen, aber du hast nicht diesen Schatz an, okay, Künstler XX hat diese Biografie, hat diese kleinen Trailers. Du bist auf Opera-Base und das ist halt, warum dann am Ende die Endkonsumenten auch auf dieser Plattform bleiben, weil du in eine Welt eintauchst mit unglaublich vielen Informationen. ja, und da deinen Input bekommst, um die Kaufentscheidung zu machen.
Stelle ich mir toll vor, auch einfach ja, so eine Art der digitale Kulturberater, ne, der neben dir sitzt, sagt, ah, wenn dir das gefällt, okay, schau dir das mal an und so. Okay, also verfolgen wir weiter. Ich erinnere mich, wenn du die These Digital Concert Hall, Digitalisierung und so weiter, auch an die Phase, wo wir das letzte Mal gesprochen haben, das war 2021, jeder weiß es, nach Covid. Und der Trend, gerade auch in unserer Branche, in der klassischen Musikbranche, war dann so total, wird jetzt alles digital werden, ne? Also jeder hat irgendwie den Begriff Digital Concert Hall im Mund genommen. Streaming ist danach nochmal weiter forciert worden. Grammophon hat irgendwie Stage Plus aufgebaut, ne? Also es war irgendwie super viel Fokus drauf. Also man hat versucht, quasi Zahlungsbereitschaft für generieren, dass jemand vorm Rechner sitzt als Endverbraucher und dafür zahlt, dass er sich jetzt ein Konzert vor seinem Screen anhören, anschauen kann. Auch das ganze Virtual Reality Thema kam dann auf, ne? Sitzen wir jetzt mit Brillen zu Hause und so. Und es kam halt komplett anders, ja, also ne, man sieht es auch in anderen Branchen, irgendwie hat er auch gedacht, irgendwie jetzt macht jeder Zoom-Meetings und fliegt nicht mehr wohin. Nee, ne, die Reisebranche boomt, ne, die Leute schätzen diesen menschlichen Austausch und ich glaube auch bei uns, ich könnte mir das für mich selber nie vorstellen, ja, aber auch wenn man sich so die Branche anschaut, die Leute, die schätzen total dieses reale Erlebnis, ne, was Kultur mitbringt. Der Trend ist nicht so wirklich, hat sich nicht so wirklich durchgesetzt, dass alles im Digitalen bleibt, sondern ganz im Gegenteil, wie du sagst, ne, die Nachfrage geht wieder hoch und Co. Wie nimmst du diesen Trend jetzt auch ex post wahr in 2025? Was hat der am Markt bewirkt? Und welche weiteren Trends nimmst du aktuell in der klassischen Branche wahr?
Ja, also ich glaube, was entscheidend ist, also es ist wie bei, es gibt ein Übermaß an Angebot, ja. Es wurde auf einmal, also es gab einfach, jetzt nochmal, und das hat sich nicht verändert. Du kannst im deutschsprachigen Raum jeden Tag ein Klasse-Event im Fernsehen sehen. Ja. Es wird sehr viel aufgenommen, aber was am Ende bleibt, was sind denn wirklich die Highlights, die du dir, wenn du nicht selber dort bist, am Ende am Fernseher, am Computer anschaust, die großen Highlights der Klassikbranche. Ein Wiener Neujahrskonzert zum Beispiel, der Wiener Philharmoniker, ein Sommernachtskonzert, Waldbühne Berlin. Das war davor schon gut, das wird sich nicht ändern, das wird weltweit gestreamt, das wird weltweit auch weiterhin Umsatz generieren. Und das ist wichtig. Was, glaube ich, passiert ist, und wie du weißt, die Branche war nicht einfach. Rechte technisch, wollen wir wirklich, nimmt uns das Publikum weg? Diese Frage irgendwie so, das verkrault mir doch das Publikum vor Ort, dann schaue ich mir das zu Hause an. Das ist nicht passiert und das wird auch nie passieren. Wir sprechen hier auch nicht von Amerika, wo du einfach 3 Stunden hin anreisen musst und wo du dann vielleicht lieber zu Hause bleibst, sondern in jedem kleinen Dorf im deutschsprachigen Raum gibt es eigentlich ein Orchester oder einen Konzertsaal. Das heißt, allein wenn du Nordrhein-Westfalen anschaust und einfach wie viel Kulturprogramm da einfach in jeder Stadt ist und wie viel hochwertig ist, ja. Das ist das eine, aber ich glaube, was wirklich wichtig ist und was die Branche eben verstanden hat, es war einfach so kompliziert, die Rechte abzuklären. Und ob das dann, also, und dann auch noch das quasi, ja, wir wollen X Euros dafür haben, ja. Das kostet uns so viel. Also es war einfach für die Plattformen auch ein enormes Investment für quasi.
Muss man vielleicht auch erklären, ne? Entschuldige, dass ich unterbreche, da muss man vielleicht auch erklären mit diesen Rechten, dass jeder nachvollziehen kann. Also es war ja im Endeffekt so, sagen wir mal, du bist jetzt Künstler bei, ich dachte, es ist ja auch immer schwierig, wen man jetzt nennt und so. Also du bist jetzt Künstler bei Grammophon.
Ja.
Und jetzt bist du aber in der Berliner Philharmonie, wo es die Berlin Digital Concert Hall gibt, die das Konzert eigentlich danach verkauft. Jetzt baut Grammophon Stage Plus auf. Ne? Also wer kriegt jetzt das Recht? Und dann sagt natürlich auch Grammophon, naja gut, du bist ja bei uns, also dann, ne, so. Und dann hast du natürlich immer das Problem, dass oft die Venues ihr eigenes Setup hatten und dann irgendwie, ne, dann kommen da die Leute durcheinander und gleichzeitig habe ich auch irgendwie das Gefühl, es ist nur ein Gefühl, ich habe null Einblick in die Daten, da habe mich damit noch nicht tief befasst, aber gibt's wirklich viel Zahlungsbereitschaft von Endverbrauchern für Streaming im Klassikmarkt?
Ich glaube, es stagniert momentan, ja. Ich glaube, die Digital Concert Hall hat wirklich etwas geschafft, ja, aber was ich so höre und mitbekommen, ist es ein jetzt so quasi die Userzahl, die Abonnentenzahl hat stagniert. Natürlich gibt es immer wieder Streams, die einfach super, wie gesagt, die besten oder die populärsten Konzerte werden einfach mehr gestreamt als andere. Medici, auch zu nennen, hat eine strategische Partnerschaft mit Mezzo gemacht. Super Kombi. Ich glaube halt tatsächlich, dass es am Ende sehr, sehr viele Player gibt oder Player, aber halt kleine Player auf einem kleinen Markt in einer Nische, die einfach mehr kooperieren müssen, weil man am Ende dasselbe Publikum auch hat. Ja. Wichtiger Punkt, und das führt zu deiner vorherigen Frage in Richtung Digitalisierung, was hat sich jetzt verändert?
Ja.
Die Kulturinstitutionen haben gecheckt, dass es wichtig ist, Content aufzunehmen und Content zu produzieren. Und das hat sich nicht verändert, weil warum brauche ich das? Und da sind wir in der Kulturbranche sehr hinten nach zu jeglicher anderen Branche, wenn wir es nur mit dem Sport vergleichen, Leute auf den digitalen Kanälen abzuholen. Nämlich ein Konzert, eine Oper aufzunehmen und dann die kleinen Ausschnitte, die kleinen Reels, Social Media.
So ein bisschen Erwartungsmanagement auch.
Gell? Erwartungsmanagement. Ja, absolut, absolut. Und ich würde sagen, wir sprechen auch jetzt von einem Publikum, die einfach es erwartet, dass wenn mir jetzt eine Tosca gefallen hat, dass ich danach auch abgeholt wird, dass ich mir da wieder was anschauen kann, dass ich da reinblicken kann, dass ich den totalen Kulturgenuss in live habe, aber gleichzeitig eine Nachbereitung, eine Vorbereitung und dass man eben Audience Engagement betreiben kann. Und dafür brauche ich dieses Format.
Ja, total spannend. Und ich mit Blick in die Zukunft wirklich dann auch, ist ja auch dann für euch als Opera Base extrem relevant. Ne? Gibt es vielleicht da doch Zahlungsbereitschaft von Endverbraucher? Könnt ihr das auch noch integrieren? Also wer weiß, ob man da so ein bisschen den nächsten Monopolisten ja im Markt sieht. Aber ich glaube, alles steht und fällt wirklich mit den Endverbrauchern. Ne? Wie viele Endverbraucher, die kulturinteressiert sind, kriege ich auf eine Plattform und da wird wahrscheinlich die Plattform gewinnen, die am meisten User hat.
Ne? Genau.
Ja. Absolut. Okay. Ja, eine Sache, die mich irgendwie in der Zeit von AI beschäftigt, ich meine, jeder nimmt irgendwie das Wort in den Mund, wenn man es mal ganz im Kopf durchspielt, macht es erstmal unsere Arbeit effizienter und führt dazu, dass wir alle vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben. Was dazu führt, dass wir unsere Zeit vielleicht dann auch mehr allokieren in Freizeitprogrammen, in die Dinge, die uns Spaß machen. Und da kann natürlich auch die Kulturszene nochmal von profitieren. Glaubst du, durch die KI-Trends, die wir aktuell erfahren, jetzt natürlich nicht in den nächsten Wochen, ja, aber in den nächsten Jahren, 5, 10 Jahre, glaubst du, da kommt nochmal ein großer Aufschwung für auch den Kultursektor zustande?
Schwierige Frage in der Hinsicht sozusagen, gibt es uns mehr Flexibilität jetzt zum Beispiel in unserem Alltag? Ich würde mal sagen, das ist totale Typsache. Ich habe das Gefühl, wenn du eine Person bist, die generell schon sehr viel arbeitet, du arbeitest noch mehr. Ja, also ich bin definitiv noch schneller in sehr, sehr vielen Sachen, ja. Aber du steckst es dann auch wieder weiter in die Arbeit rein. Ja. Ich glaube, dass was wichtig ist für die Kulturbranche, und da wünsche ich mir eher so auch so für die Branche eine Bereitschaft, mit den diversen Tools zu arbeiten, ist einfach, man kann sehr viel in den Betrieben effizienter organisieren. Und da wird die KI sicher definitiv helfen. Wenn es auch Personen gibt, die so ein bisschen das ganze Thema noch näher bringen, die da ein bisschen die Skepsis rausnehmen, die da tatsächlich auch, also das betrifft die Administration, das betrifft aber auch, finde ich, diese Skepsis auf künstlerischer Seite. Ja, ersetzt das mich als Regisseur, ersetzt das mich als Komponist, ersetzt das mich als, ja, was auch immer sozusagen, ja. Ich sage nur ein Beispiel von einer Konferenz letztens, wo der CTO von Paramount gesprochen hat. Natürlich sind deren Post-Production-Produktionen 70% effizienter geworden mit den Tools. Das ist einfach ganz klar. Was passiert daraus? Sie produzieren noch mehr Content und es werden Kosten gespart. Und in Zeiten jetzt, wo wir viel auch in der Kulturbranche an Kosten sparen müssen, wo staatliche Subventionen weniger werden, kommt das wie gelegen, weil ich natürlich hier bei der einen oder anderen Stelle Untertitel zum Beispiel, ja. Unglaublich viel eigentlich Effizienz, aber auch Kosten sparen könnten.
War vor 5 Jahren ja. Noch ein Haufen Arbeit, ne?
Ein Haufen Arbeit, absolut. Dramaturgie zum Beispiel. Ich meine, ich möchte jetzt hier nicht sagen, dass es sozusagen, dass man Teams reduzieren soll, ja. Aber es gibt Dinge, die einfach schneller werden. Und Biografien zu schreiben, Programmhefte zu schreiben. Ja. Und das Wichtige ist immer, in der Kreativbranche, es ist ja wirklich, was du der Maschine reingibst, ja. Also es geht ja nicht verloren, deine Kreativität oder dein Gehirn, wie du sozusagen damit arbeitest. Ja, du arbeitest mit deinem Agenten in Hinsicht sozusagen künstlicher Intelligenz. Und das ist, glaube ich, das, was die Skepsis nehmen könnte. So quasi, je kreativer du bist, je mehr du weißt, damit umzugehen, umso mehr kommt dein Stil da so oder so raus. Ja. Mhm. Ja.
Aber spannend, dass du das so auf die, sag ich mal, dann Stakeholder anwendest. Ich habe eher so Vogelperspektive gedacht, ne? Also was passiert auf Trendsicht? Naja, irgendwie alles, was wofür man noch Nischen-Skills hat, gebraucht hat in den letzten Jahren, wird einfacher, ne? Wird zugänglicher. Und man hat irgendwie auch mehr, man will sich mehr kreativ, glaube ich, beschäftigen. Also ist eine Hypothese, ja? Es könnte so werden, dass die Leute sich kreativer mehr auseinandersetzen wollen, sich beschäftigen wollen mit Dingen, weil plötzlich alles so nahbar ist, ne? An Informationen und Co., alles so schnell geht, dass man sagt, man widmet da auch einen Teil der Kultur. Also ich bin sehr, sehr bullish, sage ich mal da, glaube ich, für den Markt. Das auf jeden Fall. Ein anderes Thema, was mich noch total interessiert, ich meine, dieser Podcast hier ist eigentlich entstanden dadurch, dass ich einfach total Lust habe, mit Wirtschaftsakteuren in der Klassikbranche zu sprechen, weil ich selbst eine Agentur aufgebaut habe in den letzten 5 Jahren, bootstrapped Geschäftsmodell, also komplett aus eigenen Umsätzen gewachsen, super lean, super klar und, glaube ich, auch irgendwie nahbar zu verstehen. Bei euch ist es schon ein bisschen komplexer mit Opera Base, da sind Investoren drin und Co. Klammern wir das mal alles aus und stellen uns so ein bisschen die Frage, in 2025, was für ein Geschäftsmodell würdest du nochmal, wenn du neu starten müsstest, in der klassischen Musikbranche ausrichten?
Puh, das ist eine wirklich schwierige Frage, weil eben jetzt das, und das führt zu unserem Thema zurück, künstliche Intelligenz, weil sich einfach die Welt so schnell gerade verändert. Ja, und wir sprechen jetzt gerade nicht mehr, gerade in der Technologie von, was jetzt im nächsten Jahr passiert, im übernächsten Jahr, sondern eigentlich Monat für Monat. Ja. Mhm. Und zusätzlich, und da ist einfach so jetzt, was passiert wirtschaftlich gerade? Jetzt können wir den deutschsprachigen Raum wieder nehmen. Staatliche Subventionen werden gekürzt. Es ist, kann man nur auf Berlin, ja, sprechen. Österreich ist noch nicht so viel passiert, aber es wird kommen, ganz sicher sogar. Mhm. Und da ist halt sozusagen, das glaube ich auch, in was ich sagen möchte, sicher Monat für Monat auch neue Möglichkeiten entstehen würde. Aber ich glaube, was jetzt sozusagen, ich wüsste nicht, ob ich jetzt die richtige Person dafür bin, aber was die Branche, glaube ich, definitiv gerade braucht, ja, sind Personen, die spezialisiert sind auf Private Funding. Ja, nämlich der Kulturbranche zu helfen, die eigentlich ausgehen von staatlichen Subventionen
und jetzt
im Privatmarkt komplett lost sind. Ja.
Das erinnert mich an die letzte Folge, die wir aufgenommen haben mit dem Goldmund-Quartett. Die haben gesagt, diese Marktdepression, die sie in Deutschland, Österreich, Schweiz / Europa wahrnehmen, haben sie in den USA bei ihrer Tour dieses Jahr überhaupt nicht wahrgenommen. Weil der US-Markt anscheinend, wusste ich selbst nicht, im Kammermusikmarkt total privatwirtschaftlich getragen ist und total boomt. Ja. Die Leute haben total Lust, ihr Geld zu allokieren. Klar, es ist natürlich dann eine gehobene Schicht, aber ihr Geld zu allokieren für Kultur zur Verfügung zu stellen. So eine Art Mäzenentum im kleineren Rahmen. Mhm. Ne? Klingt so ein bisschen old money, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Ist da total in.
Ja? Total.
Hier gar nicht.
Null. Also ja, ein bisschen hier bei den Salzburger Festspielen.
Hier in Salzburg, okay. In Salzburg, aber jetzt kann man mal Salzburg aus.
Ja, also genau. Eigentlich überhaupt nicht. Und ich glaube, das ist aber jetzt genau dort möchte ich hin. Ja, das ist so dieser Punkt. Ich bin natürlich durch Opera Base sehr, sehr viel in Amerika und sehe das, wie diese, das sind einfach, ich meine, die amerikanische Mentalität ist anders. Ja, das ist einfach, das sind Stehaufmännchen. Wenn was nicht klappt, ich scheitere, ich stehe wieder auf, ich mache was anderes. Ja, das ist einfach, finde ich, schon drinnen, diese Mentalität, auch so in Richtung Geschäftsfelder. Und das ist auch interessant in Zeiten von Covid. Ja, die Amerikaner, die eigentlich viel mehr verloren haben, also amerikanische Kulturunternehmen, haben nicht so viel gejammert wie hier. Ja, also die Betriebe, obwohl hier nicht so viele Kürzungen oder Streichungen waren oder der Staat sehr eingegriffen hat und geholfen hat. Also ich glaube, das ist ein Teil. Der andere Teil ist natürlich so ein bisschen, ja, ich meine, das kannst du wahrscheinlich besser beurteilen, ja, was kannst du in deiner Agentur, ich würde mal sagen, dass sich der ganze, jetzt spreche ich nicht von PR-Agenturen und digitalen Agenturen, aber was passiert am Agenturmarkt, ja? Wie schaut das heute, ist dieses Künstlerprofil, das wir heute haben, noch dasselbe, als es war vor 20, 30 Jahren, ja. Wie kann ich es schaffen? Und das ist auch irgendwie so, wie du auch, tauschen uns ja auch viel über Sport aus. Ich habe auch so eine große Leidenschaft für den Sport, verfolge sehr stark, was irgendwie die Sportbranche macht, ja, wie die es schaffen, oft den Athleten in den Mittelpunkt zu geben, dieses Star-Phänomen, auch so quasi, dass der wieder der Endverbraucher es schafft, sich mit dem Athleten zu identifizieren, die Endverbraucher abzuholen. Können wir in der Klassik nicht auch sowas irgendwie, wie, was müsste da gemacht werden, dass ich mich irgendwie mit dem Musiker, mit dem Instrumentalisten identifiziere, dass die wieder auch, dass die zu dem Influencer werden, ja, wie eben viele Athleten, die wir bewundern. Und das war schon mal der Fall, ja, wenn wir zurückdenken an, wir waren beide da noch nicht, glaube ich, auf der Welt, aber halt dann so, was immer so quasi die Eltern erzählen von die drei Tenöre, ja, so ein Phänomen in jeder Show. Es gab halt diese TV-Shows die ganze Zeit, Wetten, Das und Co. Und das kann ich mich schon erinnern. Aber halt, dass ich einfach da es schaffe, die Klassik unterzubringen. Und ich finde, eine Person, die das sehr gut macht, wird aber auch immer wieder kritisiert, dass sie das macht, aber ich finde, es ist einfach nur wichtig für Audience Engagement, ist Lorenzo Viotti. Er macht es genau richtig. Ja? Ja.
Jetzt glaube ich auch einen Iron Man
gemacht. Iron Man gelaufen.
Also. Ja. Absolut. Aber ja, ich bin ja immer total positiv gegenüber allen, die sich da kreativ ausruhen und die ihr authentisches Profil wiedergeben und die auch Bereiche zeigen, neben der Klassik, die sie interessieren, weil das macht den Menschen am Ende rund, ne? Und ich weiß nicht, warum man da so kritisch drauf schaut, aber bin da immer total positiv und ich glaube, da hat jeder eine andere Meinung zu. Ist interessant, also ich sag dir ehrlich, wenn ich die Frage so ein bisschen für mich beantworten müsste, würde ich wahrscheinlich, was ist das Problem des Marktes? Kapital. Warum? Weil ich noch zu wenige von den privaten Endkonsumenten überhaupt aware gemacht habe, hey, da gibt's was Cooles. Das heißt, wenn, glaube ich, würde ich ein Geschäftsmodell darauf fokussieren, wie kann ich Endverbraucher sozusagen für den Klassikmarkt gewinnen, um den Kuchen einfach größer zu machen. Und was tut, das geht ja total in die Richtung, die du sagst mit Private Funding. Ne? Also wie kriege ich privates Kapital und wie rechtfertige ich auch gegenüber privaten Kapitalgebern den Mehrwert, den sie in der Kultur sehen. Und ihr macht es hier mit Next Generation und an der Stelle vielleicht auch, danke Anne, er ist jetzt nicht mehr hier, aber Christian Renner, von Hechtfisch Public Strategies, dass wir hier in den Büroräumen drehen dürfen. Aber ihr macht es hier, um wieder den Bogen zu spannen, in Salzburg mit dem Next Generation Club, sage ich mal, einfach super, dass ihr privates Geld am Ende sammelt für die Salzburger Festspiele, für den guten Zweck und dann aber drumherum ein tolles Rahmenprogramm bietet. Mit gestern war das Sommerfest und viele tolle andere Dinge, die aber dann von Sponsoren getragen werden zusätzlich, ne, sodass wirklich das aufgewendete sozusagen Geld dann auch für die Salzburger Festspiele zur Verfügung steht.
Ja, genau. Am Ende geht's, finde ich, beim Private Funding um das Thema Leidenschaft und Werte. Wie schaffe ich es, dass die Kulturbranche eben Werte vermittelt und eine Leidenschaft beim individuellen Förderer entsteht, dass er sich damit identifizieren kann? Und sowas muss früh passieren. Und deswegen auch vorhin mein Kommentar zum Sport. Die machen das wunderbar. Ja, also einerseits man ist sportlich aktiv vielleicht oder man ist einfach in den Vereinen engagiert von klein auf, auch als Young Professional und dann auf einmal kann ich mich mit dem Athleten identifizieren und dann kommt es irgendwann vor, dass ich Firma X leite und mit meiner Firma möchte ich den Fußballverein XY sponsern. Ja? Und dasselbe passiert in der Kultur, kann in der Kultur passieren. Wenn du eben es schaffst, diesen Vorhang zu öffnen, Erlebnisse zu schaffen, mit Künstlerinnen und Künstlern normal auf Augenhöhe ins Gespräch zu kommen, wie es vielleicht im Fußballverein ist, mich an diese Erlebnisse zurückerinnere, um dann auch später zu sagen, hey, das hat mir so viel gegeben und auch diese Live-Kultur und ich kann mich damit identifizieren und ich möchte was zurückgeben. Weil am Ende tatsächlich, das ist egal, ob ich eben privater Mäzen bin und gar nicht genannt werden möchte, einfach nur was zurückgeben möchte, oder ob ich eine Firma habe, der Grund, warum das zu der Firma passt, egal im Sport oder im sozialen Bereich oder in der Kultur, man findet immer einen guten Grund, dass das zusammenpasst.
Absolut. Und hat auch viel immateriellen Wert, ne, damit, dass man einfach da was zurückgibt. Ist ein super Schlusswort, was ich gar nicht mehr so sehr ergänzen möchte. Vielen lieben Dank für die Aufnahme und für die coole Zeit hier in Salzburg. Danke auch an euch in Next Generation für das tolle Event gestern. Und ich verfolge gespannt, was noch alles in den nächsten Jahren kommen wird bei dir bei Opera Base. Und jetzt wünsche ich dir natürlich erstmal viel Erfolg für den Chicago-Marathon. Der steht an. Welche Zielzeit wird anvisiert?
Um den Dreh alles um 2,45 herum.
Wow, okay, das sind 7 Minuten schneller als letztes Mal.
Ja,
okay.
Don't judge me, wenn es nicht passiert.
Wir haben es auf Video.
Weiß nie. Ja. Aber okay, okay. Ich bin gut in Form und ich bin auch, ich freue mich sehr, dass du, ja, dass du nicht nur auch selber Teil der Next Generation bist. Auch danke für diese Podcast-Idee. Ich freue mich schon, mehr davon zu erzählen. Und ja, ich verfolge natürlich auch sehr fest, wie es bei dir sozusagen die Weiterentwicklung von Dreher Media und wünsche dir in diesem Sinn auch super viel Erfolg.
Ja. Also gut. Vielen Dank. Ciao, ciao.
Ciao.